Unser Mottovers für diese Zeit an diesem Wochenende war, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und das ist diese Sehnsucht oder diesen Hunger, den ich auch versucht habe zu wecken unter uns, dass die neue Bewusstsein, dass Gott einfach uns nahe sein möchte und dass Gott auch Wege sucht, wie er mit seiner Herrlichkeit kommt. Und erst dann, wenn wir erleben, auch in Gemeinden, dass die Person das Haus erfüllt, dass der Hausherr da ist, erst dann wird es spannend in Gemeinde. Dann kommen andere Menschen und sagen, Gott ist tatsächlich in eurer Mitte. Alles andere ist sehr viel, kann auch religiöse Geschäftigkeit sein und Schnickschnack. Und wenn man einmal das erlebt hat, dann möchte man eigentlich nicht mehr zurück. Und so wünsche ich uns allen, wünsche ich euch auch als Church, dass wir mehr und mehr hineinkommen in diese Realität, dass seine Herrlichkeit euer Haus erfüllt. Und wir hatten anhand des salomonischen Tempels uns angeschaut, wie das aussieht, wenn Gott sein eigenes Haus ausstattet. Mit welchen Möbelstücken, mit welchen Gegenständen. Und diese Gegenstände uns gemeinsam angeschaut, weil ich überzeugt bin, dass sie etwas symbolisieren von dem, was es bedeutet, möglichst gut in diese Gegenwart Gottes hineinzukommen. Und die ersten beiden, das waren dieser Brandopferaltar. Ich glaube, ich bin ein bisschen laut, kann das sein? Der Brandopferaltar und das Waschbecken gemeinsam bezeichnen das neue Leben, stehen für diese Wiedergeburt, das am Anfang stehen muss, um überhaupt diese Gegenwart Gottes zu erleben. Und die nächsten beiden, die schon im Heiligtum sind, das sind dieses Schaubrot, das Brot und der Leuchter. Und die stehen für Wort und Geist. Die stehen dafür, dass wir ein neues Bewusstsein bekommen, dass Jesus im Mittelpunkt ist, dass wir auch in der Bibel, dem geschriebenen Wort, überall Jesus sehen, dass er aufleuchtet und eben diese Leuchtkraft, der Heilige Geist, dass sie Licht anmacht in uns, dass sie uns verstehen hilft, sehen hilft. Paulus betet immer dafür, dass die Augen des Herzens geöffnet werden. Wenn er betet für Gemeinden, dann ist das sein zentrales Gebet, dass die Augen aufgehen, dass sie verstehen, was alles schon da ist und was Gott alles schon gemacht hat. Und jetzt in der letzten Input geben wir die letzten beiden Gegenstände, schauen wir uns noch genauer an. Und das ist das Räucheropfer. Dieser Räucheraltar und die Bundeslade. Und hier seht ihr ein Bild von diesem Räucheraltar, wie der ausgesehen haben kann, ungefähr. Also ihr seht nicht sehr viel. Und der stand direkt vor dem Zutritt, vor diesem Vorhang zum Allerheiligsten. Okay? Und den meisten Christen wird bewusst sein, wofür es steht, dass der Räucheraltar für Gebet und Anbetung steht. Ich denke, das hat sich schon rumgesprochen inzwischen. Psalm 141, Vers 2. Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf. Als Abendopfer gelte vor dir, wenn ich meine Hände erhebe. Es war kein Zufall, dass der Engel damals Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, begegnete. Wo begegnete er ihn? An dem Räucheraltar. Und der Engel Gabriel sagt zu ihm, dein Gebet ist erhört worden, dein Flehen ist erhört worden. Und die anderen draußen standen draußen und haben auch gebetet. Und es war kein Zufall, dass es gerade an diesem Ort war, weil er da steht für Gebet, für Anbetung zu Gott. Und Jesus selber bringt diese Leidenschaft zum Ausdruck. Er sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Und die konnten damals gar nicht so richtig verstehen, warum Jesus hier so leidenschaftlich wird. Warum er da die Tische umhaut und einfach einen heiligen Zorn hat gegen all das, was einfach das zu einem Zirkus gemacht hat. Wo es nur darum ging, jetzt irgendwelche frommen Werke zu tun und sie sich gegenseitig noch bereichert haben, da an diesen Opfer-Turteltauben, was es da alles gab. Und Jesus nimmt sich eine Peitsche und haut da irgendwie die ganzen Tische um. Und sie haben nur beobachtet, der Eifer um sein Haus hat ihn verzehrt. Er hatte eine Leidenschaft dafür, dass dieses Haus, dass Gott da ist und dass es ein Gebet als Antwort auf die Liebe Gottes, auf die Gegenwart Gottes ist. Und dass ein Wohlgeruch aufsteigt von diesem Räucheraltar, der dann auch das Allerheiligste erfüllt. Und im zweiten Buch Mose, da steht, welche Zutaten es gab. Da durfte nicht irgendwie was draufgeschmissen werden, sondern es war genau vorgeschrieben. Das war ein Mix von 4 oder 5 verschiedenen Ingredients, Zutaten, die dieses dann hergestellt haben, was dann geopfert wurde, was dann aufsteigt, dieses Räucheropfer. Und ich glaube, einerseits kann man das deuten auf die verschiedenen Arten des Gebetes, die es gibt. Im Neuen Testament gibt es Flehen, es gibt Gebete, es gibt Fürbitte, es gibt Danksagung und Lob und Anbetung. Das wäre sicherlich eine Auslegung. Aber ich glaube auch, dass es die gewisse innere Herzensverfassung beschreibt, dass es gewisse Voraussetzungen gibt, damit Gebet richtig bei Gott ankommt. Und so gibt es, glaube ich, eine Sache würde ich nennen, ist Gottzentriertheit. Wenn ihr euch das Vaterunser anschaut, wie es anfängt, dann fängt es nicht mit unseren Bitten an, für uns, unser tägliches Brot. Das kommt erst im zweiten Teil. Der erste Teil des Vaterunsers ist gottzentriert. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir als Menschen haben die Neigung, sehr schnell immer bei uns zu sein und zu sagen, Gott, bitte Himmel, meine mich mir, Herr, segne diese 4. Und wir, ich glaube, tun gut daran, wenn wir immer wieder anfangen, auch diese Prioritätslinie durchzugehen. Oder auch Gebet, wenn Jesus über Gebet lehrt, er spricht da von einer Dringlichkeit, von einem Dranbleiben, sogar von einem unverschämten Bitten. Das würden wir uns gar nicht trauen, das auszudrücken. Jesus selber bringt solche Beispiele, wie die Witwe, die dann einfach sagt, immer, verschaffe mir Recht. Und dieser Richter sagt, wenn ich die nicht loskriege, dann haut ihr mir in die Fratze und dann ist gut Nacht. Dann gebe ich ihr lieber, was sie will. Ja, interessant. Jesus bringt hier so ein Bild, um zu sagen, was unsere Haltung ist. Kein Bild für Gott, das ist nicht der Richter, das ist nicht die Parallele. Aber unsere Herzenssehnsucht, unser Drive, dass wir nicht einfach nur aufgeben und sagen, oh Gott, ja, wenn du mal möchtest und so, mach doch mal. Nein, einfach diese Hingabe, das Dranbleiben, eine Leidenschaft im Gebet. Und ich möchte diese innere Herzensvoraussetzung, die könnte ich oder würde ich gerne mit einem Wort umschreiben, einem ganz kurzen Wort. So ist auch die Überschrift dieser Predigt. Und das kleine Wörtchen ist, oh. Du hast schon mal so eine kurze Predigt-Titel gehabt. Oh. Oh. Und was meine ich damit? Dieses Oh bringt ein Staunen und eine Sehnsucht zum Ausdruck. Wir lesen zum Beispiel in Römer 11, Verse 33. Da sagt Paulus, oh, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Gott und sein genialer Plan der Erlösung, das fand Paulus nicht nur irgendwie so interesting, sondern das hat ihn zum Jubeln gebracht. Wenn wir Theologie nicht richtig betreiben, oder andersrum, wenn wir sie richtig betreiben, dann muss sie uns zu einer Anbetung führen. Sonst ist das alles einfach nur trocken. Ja? Und dann machen wir nicht, oh, dann machen wir, Dann klingt das anders. Aber Paulus hier, der hat einen theologischen Rundflug gemacht über die ganze Heilsgeschichte. Der ganze Römerbrief ist wahrscheinlich der genialste Brief, der jemals geschrieben wurde. In diesem Aufbau, wo er anfängt und wie die Menschheit Gott verlassen hat, Gottes Ehre nicht gesucht und so weiter. Und dann mit Israel, wo er überall rumfliegt. Und zum Schluss kommt er einfach, bricht es aus ihm heraus und sagt, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis. Ich habe gelesen, dass ein damals lebender englischer Schauspieler, David Garrick, der hat zur Zeit von George Whitefield gelebt und er hat Folgendes gesagt, ich würde 100 Taler dafür geben, und das war damals eine Menge Schotter, das Wörtchen oh so auszusprechen zu können wie Herr Whitefield. Der hat mit einem Wort, hat er da ganze Revivals ausgelöst, weil es etwas in ihm war, was etwas zum Ausdruck gebracht hat, ein Staunen. Ähnlich vergleichbar, wenn du irgendwo bist, im Grand Canyon oder in den Alpen. Und wer da steht, wer so in so einem Naturschauspiel und wer da nicht mit einem inneren Oh irgendwie rauskommt, der ist, glaube ich, tot. Das macht etwas mit uns. Das ist, wir sind einfach, wenn wir im Angesicht von so einer Herrlichkeit sind, dann haben wir eine gesunde Selbstvergessenheit. Wir denken nicht mehr an uns. Ich denke, irgendjemand, wenn er in einem Grand Canyon steht und dann noch überlegt, oh, liegen meine Haare jetzt richtig, hat ein massives Problem. Ich glaube, das wird nicht geschehen. Warum? Weil das, was da draußen ist, was uns da so begeistert, lenkt uns ab von uns selbst und wir richten uns auf diese Herrlichkeit. Oder wenn du in den Alpen bist, es ist einfach ein Oh, was aus dir herauskommt. Und das ist, glaube ich, diese innere Herzensvoraussetzung, die wichtig ist, damit dieser Räucheropfer, dieser Worship, dieses Gebet einfach zu Gott steigt und ihm wohlgefällig ist. Und es bringt eben auch eine Sehnsucht zum Ausdruck. Nicht nur Staunen, sondern auch eine Sehnsucht. In Jesaja 63 finden wir ein ganz kurzes, knackiges Erweckungsgebet. Da heißt es, O, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Das ist ein gutes Gebet, was man übernehmen kann als Gemeinde. Erfülle dieses Haus mit deiner Herrlichkeit. Oh, komm herab, reiß den Himmel auf und komm zu uns herab. In manchen Bibelübersetzungen taucht das Oh noch nicht mal auf. Auch wenn es im Grundtext steht, ich habe extra nachgeguckt. Und ich glaube, dass ohne das Oh das Entscheidende fehlt. Zwischen einem Gebet mit Oh und einem Gebet ohne Oh liegen Welten. Kannst du sagen, reiß doch den Himmel auf, tanze und heran. Ohne das O klingt das Gebet eher halbherzig. Gott, es wäre ja schön, wenn du kommst, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Oder manche sagen so Gott, oder haben so diese innere Haltung, Gott, ja, okay, ich bin irgendwie offen. Kennt ihr so, dass Leute sagen, ich bin auch offen für Gott. Bringe unsere Leute bei mir zu Hause, da irgendwie versuche ich sie herauszufordern und sage, ich sehe in der Bibel keine Verheißung auf Offenheit. Offenheit alleine hat keine Verheißung. So nach dem Motto, ja Gott weiß ja, wo ich wohne. Wenn er mir was geben will, dann soll er halt kommen. Und dann, wenn er an der Tür steht und klingelt und sagt, ich hätte da eine Gabe für dich, dann okay. In der Bibel ist etwas anderes eine Voraussetzung. Im 1. Korinther heißt es, eifert um die geistlichen Gaben. Und etwas eifern ist etwas anderes als offen zu sein. Ein Verlangen zu haben, ein Oh in seinem Leben, das wird den Unterschied machen. Eine positive Verzweiflung, wie Jakob, der gekämpft hat, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Das O bringt eine schmerzhafte Sehnsucht, einen Hunger und Durst nach Gott zum Ausdruck. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Und ich wünsche mir, dass meine Gebete mehr von diesem O enthalten. Und das wünschst du dir auch, right? Dass ein O hineinkommt in dein Leben, ganz neu und immer wieder frisch, immer wieder neu. Aber das Verrückte ist, wir erleben gerade beim Thema Gebet, kommen wir so schnell an unsere eigene Grenze. Das können wir einfach nicht selber machen. Da kann man nicht einfach den Schalter anlegen und sagen, wir machen jetzt Gebetsversammlung und dann machen wir mal alle laut. Oh! Und wenn das so menschlich angekurbelt ist, dann wird das sowieso nichts. Und gerade bei Gebet, dann kann ich auch nicht sagen, oh, wir machen das jetzt wie die Herrenhuter, du, alle 100 Jahre Minimum. Machen wir jetzt 24-7 Prayer. Und nach 10 Minuten geht ja schon die Luft aus. Und du denkst so, oh Gott, Gott, so segne Afrika. Und gib mir wieder einen Parkplatz nächstes Wochenende da. Da ist irgendwie... Und deswegen ist auch in der Bibel interessant, Sacharja 12 heißt es, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Das heißt, sogar zum Gebet brauchen wir Hilfe. Wir müssen erweckt werden und wir können darum beten, dass Gott uns den Geist des Gebetes schenkt. Das ist vielleicht das beste Gebet. Im Römer 8 heißt es auch, wir können selber manchmal gar nicht beten. Aber es ist der Geist Gottes, der uns hilft, der in uns wie ein Seufzen, das ist glaube ich dasselbe Seufzen, wo der Geist Gottes sagt, oh, und manchmal, ich bin manchmal auch platt, ich weiß gar nicht, was ich früher hatte, ich mal so Zeiten, wo ich immer so ganz super tolle Gebete da, und manchmal, heute sitze ich einfach nur manchmal so, oh, Gott hilf, oh Gott, komm. Aber ich glaube, das reicht. Gott will nicht unsere ellenlangen theologischen Auswüchse da, sondern er möchte ein Herz, was für ihn schlägt. Gott weiß ja schon, Jesus sagt, Gott weiß schon, was ihr braucht. Gott braucht keine Information. Gott sitzt da oben nicht, ach so, jetzt verstehe ich. Wie so eine Weihnachtsliste irgendwie. Gott ist der Weihnachtsmann im Himmel. Und so interessanterweise auch in der Kirchengeschichte, wenn man, das hatte ich schon mal gesagt, wenn eine neue Ausgießung, was man dann irgendwie Erweckung nennt, neu passierte, hast du in der Regel findest du eine Gebetsbewegung, die davor oder parallel geschaltet wurde. Und viele Menschen, viele Christen gehen davon aus, aha, wenn wir Erweckung wollen, dann müssen wir beten. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich würde genau andersrum sagen. Wenn Gott seinen Geist neu ausgießt in seiner Souveränität, dann sorgt er dafür, dass vorher auch Menschen motiviert und inspiriert werden zu beten. Okay? Gott leitet sein Volk für das zu beten, was er zu geben beabsichtigt. Und wie erhalten wir mehr von diesem O? In Hebräer 10 gibt es eine gute Stelle, die auch jetzt diese Situation, wo wir dann stehen in unserem Tempel, vor diesem Allerheiligsten und dieser Vorhang, und wo es um diese ganze Thematik geht, möchte ich gerne noch mit uns anschauen. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes. Ihr seht ja auch hier das Symbol, der Vorhang ist das Opfer seines Leibes. Hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Hier greift der Schreiber des Hebräerbriefs auch nochmal diese verschiedenen Elemente auf. Er schlägt auch diese Brücke zwischen altem Bund und neuem Bund. Und was der riesige Unterschied ist. Und Leute, ich glaube, wir können das heute so wenig nachvollziehen. Für die Juden war das viel, viel präsenter. Die wussten, wie schwer damals das zugänglich war. Die wussten, was das bedeutet für Blut, für Anstrengungen, für eben diese ganzen Gebote und wie groß diese Freiheit heute ist, die wir haben. Und dass wir am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen sind, dass wir mit dem Blut besprengt sind, das sind genau diese Inhalte, die wir schon geklärt hatten. Ich glaube, diesen Abschnitt kann man zusammenfassen mit einem Satz. Die erkannte Freiheit der Gnade führt zu einer leidenschaftlichen Hingabe und Nähe. Je mehr du das als Gnade siehst, wie frei dieser Zugang ist, dass wir in das Oval Office hineinlaufen können, wie Barack Obamas Kinder. Ja, ich meine, stellt euch vor, wie im Weißen Haus, wie die Security-Checks sind. Da kommt keiner einfach so rein. Du wirst erschossen oder irgendwie was, Waterboarding, keine Ahnung. Aber seine Kids, die laufen einfach ins Oval Office, weil das ihr Vater ist und nicht der President. Und das ist genau das, was Gott getan hat. Wie strikt war vorher, wie schwierig war dieser Zugang. Wir lesen in der Schrift, dass es nur einmal pro Jahr erlaubt war und auch nur von einer einzigen Person im ganzen Volk Israel hineinzukommen in diese Gegenwart. Und er selber, der hatte auch Schiss in der Hose, der war noch nicht mal richtig entspannt dabei. Der musste mit einer heiligen Ehrfurcht kommen und er kam mit Blut und dann mit zitternden Händen hat er dieses Blut auf die Bundeslade dann drauf, auf diesen Sühnedeckel drauf gespritzt. Und wenn dann alles gut lief, kam er dann auch wieder raus. Es gibt, kennt ihr vielleicht auch, außerbiblische Quellen, die sagen sogar, dass man ein Seil an seinen Fuß gebunden hat. Und dann hatte der Hohepriester ja auch so Glöckchen unten und dann konnte man auch immer hören, ob sich da noch was bewegt. Dann haben die so innen gelauscht, so im Vorhang. Wenn der einige Zeit sich nichts bewegt hat, dann hatte man zumindest die Möglichkeit, den Kerl irgendwie an den Beinen wieder rauszuziehen. Weil da eh keiner reingehen konnte, um ihn zu holen. Und im Römerbrief lesen wir folgende interessante Aussage über Jesus. Da heißt es in Römer 3, ihn, nämlich Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Und das Wort, was hier für Sühneopfer steht, das ist das Wort für Sühnedeckel. Das ist genau das Wort. Das ist Sühnedeckel, dieser Deckel, der die Bundeslade bedeckt hat. Also Jesus ist dieses vollkommene Opfer. Und hier haben wir das Bild von der Bundeslade. Das ist übrigens das einzige Möbelstück, was aus der Stiftshütte mit rübergenommen wurde. Der Tempel wurde komplett neu gebaut mit auch den ganzen Items, die da drin waren. Die Bundeslade war das einzige im Tempel, was auch vorher schon in der Stiftshütte war. Und hier sagt uns dieser Text, dass es Jesus die wahre Erfüllung dieses Deckels der Bundeslade ist. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass hier diese Cherubim, die da drüber sind, die symbolisieren Gottes Gegenwart. Okay? Und die schauen nach unten. Und was in der Bundeslade drin war, waren die 10 Gebote. Früher in der Stiftshütte war da noch was anderes, war noch das Manna drin und dieser Stab von Aaron, das war im Tempel nicht mehr drin. Aber sie schauen auf die 10 Gebote. Und wenn Gott nur das sehen würde, dann würde er einfach diese Verdammnis sehen über uns, weil wir alle diese Gebote gebrochen haben. Aber dadurch, dass jetzt das Blut auf diesem Sühnedeckel ist, sieht Gott das Blut und er sieht nicht mehr das Gesetz, was nicht erfüllt. Oder er sieht durch das Blut, dass das Gesetz komplett erfüllt ist in uns. Dass es jetzt keine Verdammnis mehr gibt für uns. Dass wir jetzt absolut freigesprochen sind. Und dass, wie gesagt, damals war da nur ein Hinweis darauf, das konnte es nicht komplett wegnehmen. Deswegen musste jedes Jahr, mussten immer wieder die Opfer draußen sein. Und dann jedes Jahr musste dieses Blut dann dort auf die Bundeslade gemacht werden. Aber Jesus, heißt es, ist mit einem Opfer, ist er in das Heiligtum im Himmel gegangen, hat dort sein Blut angewandt, auch auf diese Art Bundeslade dort dann im Himmel, in dieser vor der Gegenwart Gottes, sodass Gott das Blut des Sohnes sieht und er ist befriedigt für alle Zeit. That's good news. Und je mehr wir das verstehen, desto mehr wird Oh in unser Leben kommen. Oh aus dem tiefsten Inneren unseres Herzens. Als Jesus am Kreuz hing, und ausgerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann war das nicht nur das Opfer, das ultimative Opfer, als Jesus dann zum Schluss noch ausgerufen hat, es ist vollbracht. Dann konnten die das von außen gar nicht richtig verstehen. Die haben nur gesagt, ja gut, Jesus hat jetzt irgendwie den Geist aufgegeben und jetzt hat er gesagt, oh, jetzt ist endlich fertig mit Leiden. Nein, 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 es war viel mehr. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Der ganze Plan der Erlösung, zu dem, was ich gekommen bin, das ganze alttestamentliche Opfersystem ist abgeräumt, brauche es nicht mehr. Warum? Mit einem Opfer. Jesus sagt, es ist vollbracht, it is finished. Und das war, Jesus war letztendlich auch dieser Räucheraltar, in Person. Er war nicht nur das Opfer, sondern er war der hohe Priester. Als er da am Kreuz hing zwischen Himmel und Erde, was da abging, war letztendlich die Inkarnation eines Fürbittegebets. Gott, Jesus sagt zu seinem Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses eine Gebet geht noch heute wie Wellen, wenn man so einen Stein da ins Wasser fallen lässt und diese Wellen bilden sich. Diese Wellen, die haben diese Gnadenwellen, die haben angefangen am Kreuz. Der Erste, der zum Glauben kommt und noch nicht mal Israelit ist, ist der Hauptmann, der dasteht und sagt, tatsächlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und ich freue mich, den im Himmel zu sehen. Der wird auch ein Oh in seinem Herzen haben. Der weiß, wie viel der angerichtet hat, was sein Leben vorher war. Und dann auf einmal, wie Gott ihn durch Gnade errettet hat. Oder auch einige Zeit später, das Pfingstfest, wo Tausende zum Glauben gekommen sind, hat letztendlich Auswirkungen, weil Jesus gebetet hat am Kreuz. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und einige Tage später sind tausende Menschen, haben diese Schockwellen der Gnade erlebt. Und das geht durch die ganze Kirchengeschichte bis zu dir heute. Dass du überhaupt hier sitzt, dass du zum Glauben gekommen bist, hat mit diesem ultimativen Fürbitte, dass Jesus der hohe Priester ist, der nicht nur das Opferlamm ist, sondern auch der hohe Priester gleichzeitig ist in einer Person, der sein Opfer hineingebracht hat in die Gegenwart Gottes und damit eine vollkommene Erlösung geschaffen hat für dich und mich. Und so heißt es in Hebräer 8, Vers 1, Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Wenn man das einfach so liest, dann wird einem nicht unbedingt klar, was dieses kleine Wort gesetzt bedeutet. Dem Schreiber des Hebräerbriefs ist das offenbar wichtig, dass es einen hohen Priester gibt, weil er sagt, das ist die Hauptsache. Das ist nicht irgendwie so ein Nebenpunkt, sondern das ist die Hauptsache, dass Jesus jetzt unser hoher Priester ist, der sich gesetzt hat. Und hier ist die Betonung, nicht nur, weil ich so unterstrichen habe, sondern weil es eine Betonung ist. Und ich glaube, was auffällt in der Stiftshütte oder auch im Tempel, ein Möbelstück fehlt. Was fehlt? Der Stuhl. Der Stuhl fehlt. Und das bedeutet einfach, dass die Priester damals sich niemals hinsetzen konnten. Das bedeutet einfach jetzt nicht, weil sie mal eine Pause brauchten, das war so heiß, sondern das bedeutet einfach, weil dieser Auftrag und dieses Opfer niemals zu Ende ging. Aber jetzt mit dem Opfer, das Jesus gebracht hat, konnte sich Jesus hinsetzen zur Rechten Gottes. Was für ein Bild. Er setzt sich hin und für uns bedeutet das, oh Gott, keine Verdammnis mehr für mich. Alle meine Schuld aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind ein für alle Mal getilgt. Ich kann nichts tun, was die Liebe Gottes schmälert, was sie weniger macht. Und ich kann nichts tun, dass Gottes Liebe mehr macht für mich. Die Liebe Gottes ist eine Konstante für mich. Oh! Ich glaube, wir üben das. Kennst du Jesus als dein Sündopfer und auch als deinen hohen Priester? Ich glaube, in unserer Betonung auf Gebet vergessen wir oftmals, dass Jesus derjenige ist, der betet für uns. Spurgeon hat mal gesagt, als Christ ist es wichtiger, dass ich weiß, dass Gott meine Hand hält, als ich das weiß, dass ich seine Hand halte. Okay? Weil ich kann manchmal, ich kann nicht die Hand ins Feuer legen dafür, dass ich in schweren Zeiten unbedingt an Gottes Hand festhalte, genau wie kleine Kinder. Die sagen, halt die Papas Hand, halt die Papas Hand. Und dann sagen die so, und sehen sie irgendwie was hier, Kaugummiautomat oder, gibt es ja gar nicht mehr heute. Gibt nur noch Zigarettenautomaten. Aber wichtig ist, dass der Vater sie festhält. Und wenn es eine Gefahr gibt, dann hält der Papa fest und dann sagt auch keiner, ist das ein freier Wille hier, lass mir mal los. Es fällt dir ein, würde niemand auf die Idee kommen. Und so ist auch Gott nicht. Er zwingt sich nicht auf, aber er ist trotzdem in seiner Liebe, ist er souverän, ist er stark. Es ist wichtig zu wissen, dass er meine Hand hält. Und dass Jesus für uns betet, für jeden Einzelnen von uns. Als hoher Priester, das ist die Gewissheit, dass wenn einmal ich diese Offenbarung bekommen habe und das Blut Christi mich gereinigt hat und ich durch das Wasser frei bin, und ich ein Kind Gottes bin, dass ich diesen Status nie mehr verlieren werde. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich sehe als praktisches Beispiel, wie Jesus schon als hoher Priester auf der Erde gebetet hat, wie er mit Petrus umgegangen ist. Jesus wusste ganz genau, er sagt zu Petrus, du, das war nicht so eine vage Vermutung. Er sagt, Petrus, du wirst mich verleugnen. Petrus so, nee. Doch Jesus, doch, du wirst mich verleugnen. Und was sagt Jesus dann? Ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann zurückgekommen bist, das war schon Fakt für Jesus, das war nicht falls du, sondern ich hoffe, ich bete, ja, ich ringe die Finger, so hoffentlich kommt er zurück, der Kelle, und bleibt nicht bei den bescheuerten Fischen. Nein, Jesus war völlig klar, ist souveräner König. Er sagt, dann, wenn du zurückgekommen bist, Petrus, dann stärke deine Brüder. Und das war der Grund, warum Petrus zurückgekommen ist. Und ich glaube, dass Jesus genauso wie er für Petrus gebetet hat, auch für dich und mich betet. Und ich weiß eins, wenn Jesus, der hohe Priester zur Rechten Gottes, für mich betet, dass mein Glaube nicht aufhört, rat mal, was dann passieren wird. Es passiert, dass mein Glaube nicht aufhört. Und das ist die einzige Sicherheit, die ich habe. Ja? Ich aus mir, als Mensch kann nicht irgendwie garantieren, dass ich morgen früh, wenn ich aufwache, dass ich dann noch an Jesus glaube. Das liegt nicht in meiner Macht, aber ich weiß eins, es ist etwas, eine Konstante da, dass Jesus, der hohe Priester, für mich betet, dass mein Glaube nicht aufhört. Und das mag bedeuten, dass wir durch dunkle Zeiten gehen, dass wir vielleicht spüren, Gott ist meilenweit weg und irgendwie, aber das kann uns, das ist wie ein Anker, der hineinreicht in das Heiligtum, das ist die Hoffnung, der so fest ist und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. nichts. Eine leidenschaftliche Hingabe an Gott und seine Nähe kommt nicht durch vermehrte Anstrengung, durch moralische Appelle zustande, sondern durch eine vermehrte Offenbarung seiner Gnade, ein Verständnis von den Privilegien und der Freiheit, die wir in Christus besitzen. Nicht durch mehr Anstrengung, sondern durch mehr Anschauung. Deswegen bin ich so froh, dass ihr auch hier so einen Fokus auf Worship habt, dass ihr einfach Gott anschaut. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel ist in 2. Korinther 3, so schauen wir nun mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden dadurch verändert von einer Herrlichkeit zur anderen, wie es durch den Geist passiert. Okay? Sich selber einfach nur anzutreiben und sagen, ich muss mich verändern, das bringt gar nichts. Sondern du wirst verändert, indem du wegschaust von dir und Jesus anschaust, seine Herrlichkeit. Und dadurch wirst du verändert von einer Herrlichkeit zur anderen. Und ein gutes Anschauungsbild, wie das aussieht für eine leidenschaftliche Hingabe, ist König David. Okay, ihr erinnert euch daran, dass auch König David die Bundeslade zurückgebracht hat in die Stiftshütte. Und das war für ihn Top Priority, weil er ganz genau wusste, ich kann ja als König irgendwie machen und tun, aber was ich brauche, wofür mein Herz wirklich schlägt, was die größte Leidenschaft ist, ist die Gegenwart Gottes, ist die Bundeslade. David war auch eine Person mit einem unglaublichen O-Faktor. Ist besser, da ist Wodka drin, oder was? Mein Sohn hat vor einiger Zeit mal für so ein Jugendevent ein Video gedreht und dann haben sie halt so eine Szene gehabt, wo sie eine Wodkaflasche gekauft haben. Er hat sich gefreut, dass er die endlich kaufen darf, weil er 18 ist. Und dann hat er irgendwie das im Film, haben sie natürlich Wasser reingeschüttet, damit irgendwie was trinken können. Und dann hat er das einfach in normale Wasserflasche gefüllt. Und ich habe ihm gleich gesagt, du pass auf, tu das nicht. Ja, ich war schon ein bisschen durch Lebenserfahrung weise. Er sagt, das wird irgendwie krumm enden, ja. Und dann, das hat so 8 € gekostet, da kann ich einfach wegschütten. Ja, okay. Sonntagmorgen, wir gehen los zum Gottesdienst, ich fülle meine Flasche. Und dummerweise hat Kathy mich noch irgendwie erinnert und zurückgepfiffen. Was heißt dummerweise, ich war ja froh, aber auf jeden Fall, ansonsten wäre ich vorne bei der Predigt gestanden und hätte mir erstmal richtig einen Wodka reingepfiffen da. Und die Leute hätten wahrscheinlich auch gedacht, so, so, aber der Wohlgeruch der Anbetung sieht anders aus. Der stinkt, der Bruder. Jetzt wissen wir auch, warum er so predigt. Der ist immer nur blau. Also bei David war auch ohne Wodka, war ein Feuerwerk der Freude. David war begeistert wie ein kleines Kind, der hüpfte und tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn, heißt es. David war der ultimative Flummi, der da einfach vor dem Gott hin und her hüpfte. David hatte eine Wertschätzung für die Gegenwart Gottes, eine leidenschaftliche Hingabe an Gott, weil er eine Offenbarung von der Gnade Gottes hatte. Okay? David steht im Alten Testament vor einem, der wusste, was Gnade bedeutet. Wohl dem seine Übertretungen vergeben sind. Der selbst in der größten Sünde, die er vollbracht hat, Ehebruch und Tod auf Ansage, Vergebung erfahren hat. Und er wusste, was Gnade bedeutet. Und so hüpft er da vor dem Herrn. Und im krassen Gegensatz dazu steht die Herzenshaltung von Michael, seiner Frau, die dem Treiben in sicherer Entfernung von Fenster zuschaut. Und da heißt es, sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Das hat nicht dem entsprochen, wie sich ein würdiger König verhält. Sie hat sich fremd geschämt. Ein schönes deutsches Wort gibt es ja nur im Deutschen. Alle Amerikaner sind neidisch über das Wort. Und wir wissen alle, was es bedeutet. Ja? Die hat da von oben geguckt, so wie Mr. Bean. Und so. Oh Gott. Und hat sie wahrscheinlich gedacht, wenn der nach Hause kommt, der kriegt was zu hören. Und ich kann mir das richtig vorstellen, oder eben nochmal der Bibelstelle, sie sagt, wie würdevoll hat sich heute der König von Israel benommen, als er sich vor den Augen der Mägde seiner Untertanen bloßgestellt hat, wie sich nur einer vom Gesindel bloßstellen kann. Also da spürt man so richtig ihr wisst, was ich meine, das Gegenteil von O. Sie hat ihn verachtet dafür. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie David zu seinem Haus reinkam unten und er hat schon den kalten Wind, den hat er schon unten im Flur gespürt. Das Aquarium ist schon eingefroren. Weil seine Frau Michael, wir hätten dann noch ein Gespräch. Ja? Und dann schüttet sie das so über ihm aus. So, du König, tanzt dir rum wie so ein Flummi. Michael steht für eine falsche Religiosität. Religiosität ist einfach Form ohne Kraft, ohne Inhalt, die nur darauf bedacht ist, dass das Gesicht bewahrt wird. Keine Wertschätzung für die Gegenwart Gottes. Diese Frau war gnadenlos und schließlich blieb sie fruchtlos. Eigene menschliche Stärke, eigene Kraft und Anstrengung, das Gegenteil von Gnade, und das machte sie gleichgültig gegenüber der Gegenwart Gottes. Bloß nicht übertreiben, bloß nicht extrem werden, immer Kontenance bewahren. Und ich bin so froh, dass David diese Haltung konfrontiert hat. Er hat nicht einfach gesagt, ja Schatz, du hast ja recht, ich habe aber ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ja. Ich gelobe Besserung. Nächstes Mal ziehe ich mir wieder mehr an. Und dann werde ich auch wieder anständiger König. Für dich, Schatz, die Mausi. Nee, hat er voll in Liebe, aber voll mit Klarheit, hat diese Haltung widerstanden. Ich glaube, die haben sich sicherlich wieder versöhnt irgendwie. Aber es war wichtig, diese falsche Haltung, und das sollten wir auch tun. Religiosität ist, glaube ich, der größte Feind für einen Hunger nach Gott und eine Leidenschaft für in Gemeinden. Gegen wen hat Jesus ständig angekämpft? Das waren nicht die Ungläubigen. Das war die Religiosität, die sich da erhoben hat gegen ihn, das Haupt erhoben hat. Und so sagt David erwiderte Michael vor dem Herrn, der mich statt deines Vaters, nur so ein kleiner Seitenhieb, deines Vaters und seines ganzen Hauses erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen, und vor dem Herrn will ich tanzen. Für ihn will ich mich gern noch geringer machen als diesmal und in meinen Augen niedrig erscheinen. Und nur so by the way, bei den Mägden jedenfalls, von denen du gesprochen hast, stehe ich in Ehren. Michael aber, die Tochter Sauls, bekam bis zu ihrem Tod kein Kind. Gott freut sich an diesem Geist, den David gehabt hat, und nicht an der Haltung, die Michael an den Tag gelegt hat. Einen guten Ruf zu verlieren, und das möchte ich, glaube ich, auch, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir uns ausstrecken nach mehr von Gott, dann müssen wir Gott Gott sein lassen. Wir können nicht sagen, Gott, mehr von dir, Heiliger Geist, bitte komm. Aber wenn er dann in einem Paket kommt, was uns nicht schmeckt, dann wir sagen, nee, so nicht. Und ich weiß genau, das ist für mich auch eine Herausforderung. Ja, wir können nicht sagen, wir sind hier in Deutschland, das wollen wir nicht so. Oder irgendwie, dass wir Angst haben, ja auch hier unsere Kontenance zu verlieren oder unseren schönen Ruf, ist irgendwie schön anständig. Ich habe den Eindruck, bei manchen, wenn es so ein bisschen was, wenn Gott was tut, wenn Leben in der Hütte ist, dann ist so der Lieblingsvers von einigen, wo es dann heißt im Korintherbrief, Gott ist ein Gott der Ordnung. Ja, der wird dann nochmal richtig fett unterstrichen so. Nur das Problem ist, in welchem Zusammenhang sagt denn Paulus das? Du kannst Ordnung haben wie in der Bücherei, wo alles so schön geordnet ist, geregelt und immer, pssst, ja, bloß wenn du in der Bücherei bist, da weiß man auch, steht kein Schild, aber jeder weiß, pssst. Oder du hast Ordnung im Geburtssaal. Okay, bei Hebammen, die wissen auch, es gibt auch eine gewisse Ordnung, wann es irgendwie rauskommt, wann abgeschnitten wird und wann auf den Popo gehauen wird. Das ist auch eine gewisse Ordnung. Aber da ist Leben in der Hütte. Es geht um eine Ordnung des Lebens. Und das ist der Punkt, um den es dabei geht. Als wir diese Serie gepreacht hatten hier bei uns in der Gemeinde, dann hatten wir, waren wir in Verbindung mit dem Preaching, so haben wir Symbole eben aufgestellt, obwohl das normalerweise ist das jetzt nicht so ein Schwerpunkt in der Gemeinde, ich bin jetzt auch nicht der Obersymbol-Fritzi, aber ich dachte, für diese Serie bietet sich das an. Und so haben wir die verschiedenen Sachen, haben wir dann so irgendwie so eine Schüssel versucht nachzumachen oder Räucherstäbchen und so weiter, so Zeugs. So, und bei der Bundeslade, als wir dann zum Höhepunkt kamen, wir haben einen so einen Bastelbär bei uns, der ist Hausmeister, und der hat eine richtig coole Bundeslade gezimmert. Die sah also fast original aus, ja. So, und dann haben wir uns überlegt, während diesem Gottesdienst werden dann einfach vier junge Männers, werden dann diese Bundeslade hereintragen. Als Symbol, als Zeichen dafür, dass wir Gott Raum geben wollen in unserer Mitte. Und dass wir der Taube des Heiligen Geistes einen Landeplatz bieten. Und Leute, wir haben in unserer Regelgemeindegeschichte bisher keinen Gottesdienst erlebt, wo die Gegenwart Gottes so spürbar, greifbar und gegenwärtig da da war. Ich meine, Gott ist ja immer irgendwie da. Klar, Gott ist allgegenwärtig. Aber es gibt diese manifeste Gegenwart Gottes. Und das Problem ist, einerseits das Gute, das ist so genial, wenn Leute einfach kommen, ihre Sünden bekennen, einfach neue Leidenschaft entwickelt wird. Das große Problem ist, du bist ein Stück weit, bist du versaut für das Normale, für den normalen Alltag. Okay? Und dass wir im Grunde diese Sehnsucht nach Gott pflegen. Aber ich glaube, es lohnt sich. Und auch wenn es nur hin und wieder mal geschieht, wenn du das einmal erlebt hast, möchtest du das nicht mehr missen. Ich möchte zum Schluss noch von einem Mann berichten, der mich immer wieder, bei diesem Mann komme, lande ich immer wieder. Das ist D.L. Moody. D.L. Moody. Gelebt von 1837 bis 1899. Und das war damals schon ein christlicher Leiter etabliert, er hat eine große Church gehabt. Und dann hat er eines Tages gepredigt und zwei Frauen in der ersten Reihe, die haben dauernd getuschelt. Und Prediger gefällt das super. Da kommt so richtig, da fließt die Liebe so richtig. Oder wird ihre Vergebungsbereitschaft stark herausgefordert? So, und irgendwann hat er mal gesagt zu denen, sag mal, könnt ihr mal jetzt ein bisschen zuhören hier oder so? Und dann haben die aber nach dem Gottesdienst zusammen gesprochen und dann haben sie aber gesagt, wir haben jetzt nicht geredet, wir haben für sie gebetet, Herr Moody. Wir haben nämlich gemerkt, dass sie nachher noch Kraft brauchen von Gott. Und das gefällt Predigern noch mehr. So eine Aussage. Weißt du, bist schon so der große Moody, so der Erweckungs... Und er hatte wirklich schon eine große Church. Leute sind da zum Glauben gekommen und so weiter. Das war schon ein Stück weit Revival. Aber die hatten den Mut, diese beiden Frauen. Einfach, die haben im Geist was gesehen, haben gesagt, oh, der Junge, das ist doch der Junge, unser Junge. Das waren, glaube ich, so ältere Ladies. Und ich glaube, dem fehlt noch ein bisschen was. Wir beten für ihn. Und dann hatte er zumindest die Demut zu sagen... Okay, ich glaube, ihr habt recht. Und dann hat er sich auf eine innere Reise begeben. Er beschreibt das so, dass er dann an diesem Höhepunkt eigentlich seines Dienstes innerlich so verzweifelt war und innerlich ringend durch die Straßen von New York zog. Und das war dann nicht so eine Episode von 5 Minuten, sondern das ging über mehrere Monate. Ging dieses Suchen, dieses Schreien, dieses Oh, zu Gott kommen und so, oh, dass du den Himmel aufreißt und herabkommst. Oh, dass du mich neu erfüllst mit deiner Gegenwart. Ich möchte nicht mehr gehen ohne deine Gegenwart. Ich möchte, dass dein Geist mich erfüllt. Und er ging durch New York in seinem Herzen nach einem Pfingsten, in seiner eigenen Erfahrung und lechzte danach. Und er schreibt jetzt, ich begann wie nie zuvor inständig, um einen größeren Segen von Gott zu flehen. Der Hunger nahm zu. Ich fuhr die ganze Zeit fort zu flehen. Gott möchte mich mit seinem Geist erfüllen. Dann eines Tages in der City von New York. Oh, welch ein Tag, sagt er auch. Oh, welcher Tag. Ich kann ihn nicht beschreiben und ich erwähne ihn auch selten. Diese Erfahrung ist fast zu heilig, um darüber zu sprechen. Paulus hatte eine Erfahrung gemacht, über die er 14 Jahre lang nicht sprach. Ich kann nur sagen, Gott offenbarte sich mir. Ich hatte ein solches Erlebnis seiner Liebe, dass ich ihn bitten musste, seine Hand zurückzuhalten. Hast du mal sowas erlebt? Ich noch nicht. Dass man sagt, oh Gott, es ist jetzt einfach too much, bitte hör auf. Da war ich noch nicht. Und er sagt dann, die dürren Tage waren vorbei. Ich hatte die ganze Zeit Wasser geschleppt und getragen und nun hatte ich einen Fluss, der mich trug. Ich finde dieses Bild so gewaltig. Ich kann das absolut gut nachvollziehen, im Dienst oder auch als normal Christian. Wir können einfach so Wasser tragen von A nach B oder wir können in diesen Fluss hinein uns treiben lassen und einen Riesenunterschied erleben. Was er dann auch noch sagt ist, ich fing wieder an zu predigen. Die Predigten selbst waren nicht anders. Ich habe keine neuen Wahrheiten präsentiert und doch bekehrten sich jetzt Hunderte. Ich wollte nie mehr an den Ort vor dieser Erfahrung zurück. Selbst wenn du mir die ganze Welt angeboten hättest, wäre das nur ein kleiner Staubkorn im Vergleich. Und ich finde, das spricht mich so an, aber es hat zwei Seiten, so eine Storys. Einerseits sind das so extreme, spektakuläre Storys, die können einfach einen Hunger machen, einen Mut und uns die Horizont erweitern. Aber gleichzeitig ist es nicht so, dass Gott immer in so spektakulärer Art und Weise. Und man muss aufpassen, dass man nicht in einer negativen Art und Weise frustriert wird. Gott kann auch sanft und leise, und jeder hat unterschiedliche Berufungen und Begabungen. Aber ich glaube grundsätzlich, die Ausrichtung stimmt, dass wir uns danach ausrichten, nach einem Mehr vom Heiligen Geist. Okay? Es gibt dieses Pfingsten für unser Leben. Ich persönlich glaube an eine Erfüllung, ein Getauftwerden mit dem Heiligen Geist, was auch von der Wiedergeburt unterschieden werden kann. Aber ich glaube auch, dass wir immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt sein sollen. Es geht nicht darum, einfach nur so, bist du im Heiligen Geist getauft, Bruder oder Schwester? Oder so, ja, ich hatte da auch mal was vor 50 Jahren. Die große Frage ist, bist du heute erfüllt vom Heiligen Geist? Im Epheser 5 heißt es, werdet immer wieder voll des Geistes. So interessant, dass dieselben 120, die an Pfingsten erfüllt wurden mit einer Geistestaufe, die es wahrscheinlich in dieser Dimension nie wieder gegeben hat, mit Feuerflamme, mit Wind, ohne dass die Fenster aufwachen waren, und die haben Unglaubliches erlebt, die waren voll. Ein Kapitel später beten sie schon wieder und sagen, oh Gott, sieh an ihr Drohen und jetzt streck deine Hand aus, lass Zeichen und Wunder geschehen. Plötzlich erbebte die Erde und was geschah? Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Schon wieder! Und man fragt sich, hallo, die waren doch eben schon. Interessant ist, was Moody sagt. Er wurde auch mal gefragt, glauben Sie an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Er sagte, ja, aber ich bin nicht ganz dicht. Und das ist genau das, was wir erleben. Wenn wir einmal voll des Geistes waren, das heißt nicht, und Gott ist dann nicht derjenige, der dann denkt, Mensch, das ist so ein bisschen unverschämt, du warst letzte Woche erst da. So ist Gott nicht, er gibt gerne. Wenn schon wir, die wir Böses unseren Kindern gute Gaben zu geben verstehen, wie viel mehr der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Du kannst vom Heiligen Geist nie zu viel bekommen. Amen. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir zusammen als Gemeinden auch immer mehr und mehr Gott Raum geben, dass wir dem Heiligen Geist einen Landeplatz bieten. Jemand hat mal gesagt, wenn der Heilige Geist in vielen Kirchen, wenn der Heilige Geist sich zurückziehen würde, komplett zurückziehen würde aus der Gemeinde, dann würde 90% noch so weiterlaufen, als wäre nichts passiert. Und das ist erschreckend. Und die Zahl ist ja wurscht, lass das nur 50%, 60%, 70% sein, ist ja auch egal. Da gibt es unterschiedliche Levels in den Gemeinden. Aber mein Punkt ist, das kann nicht angehen. Das ist nicht das, wozu wir berufen sind. Wir sollen dem Heiligen Geist Raum geben. Und wir sollen Dinge tun, die wir nur tun können durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist die Herrlichkeit des Herrn, das sein Haus erfüllt. Mehr und mehr.